Ja, vielleicht wundern sich manche, warum wir hier an Tischen sitzen und so bunt zusammengewürfelt im Raum verteilt sind, nicht die geordneten, klassischen, typischen Reihen hintereinander. Das liegt einfach daran, weil wir vorhin gefrühstückt haben und alle, die dazugekommen sind, sind natürlich super herzlich willkommen. Schön, dass ihr dann einfach noch dazugekommen seid, aber ihr seid eben in dieser lockeren Raumaufteilung einfach mit dabei jetzt und ja, bisschen ballt sich das da jetzt hinten so. Man könnte jetzt auch hier vorne, da sind sogar noch 4 Überraschungseier. Ich weiß nicht, ob jemand da hier eine Völkerwanderung starten will, aber mir ist es eigentlich egal, wo ihr sitzt. Hauptsache ihr sitzt und Hauptsache ihr seid bequem und könnt zuhören. Also, was wir heute Morgen schon beim Start gehört haben, den Satz, den möchte ich nochmal wiederholen, den der Engel gesagt hat, als die beiden Marias zum Grab kam und dann diesen Boten treffen und er sagte dann, er ist nicht hier, er ist von den Toten auferstanden. Und wir haben ja eben gerade die ganze Geschichte gehört in verschiedenen Ausführungen, einmal von Matthäus 27 und dann von Johannes 20 die Geschichte. Und wenn man sich das mal so vor Augen führt, was da geschrieben ist und was da berichtet wird, dann stolpert man über verschiedene Auffälligkeiten. Man stolpert zum Beispiel darüber, dass das alles unglaublich vielschichtig erzählt wird. Die 4 Osterberichte, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, sind alle unterschiedlich, total verschieden, sodass eigentlich schon Leute gesagt haben, die widersprechen sich und deswegen haben sich das wahrscheinlich Leute ausgedacht. Das Gegenteil ist aber der Fall für Historiker, für Leute, die heute mit heutigen Kriterien rangehen an diese Texte, die sagen, weil sie so widersprüchlich fast geradezu berichtet sind, weil sie so abgehackt sind, weil sie so dieses Überraschungsmoment so in den Texten, in den Sätzen widerspiegeln, dann hat das eine unwahrscheinliche Glaubwürdigkeit. Wenn die Texte alle gleich wären, wenn die Sätze alle übereinstimmen würden, wenn Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, wenn die eine abgefertigte Reihenfolge von den Ereignissen, die da vor 2000 Jahren in Jerusalem passiert sind, wenn sie eine abgefertigte Liste hätten, die übereinstimmen würde, dann würde das dagegen sprechen, dass es wahr ist. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, denn dann hat es etwas Vorgefertigtes, dann hat es etwas Abgeschriebenes, dann hat es etwas Ausgedachtes. Da es aber so Spannungen enthält, geradezu Widersprüchlichkeiten, man kann nicht alles genau rekonstruieren, man kann nicht alles genau verstehen, was da passiert ist, wie es passiert ist. Weil einfach einmal sind bei Matthäus sind zwei, die beiden Marias da, bei Johannes geht es nur die eine Maria dahin. Verschiedene Blickwinkel, verschiedene Perspektiven. Gerade dass es so unterschiedlich ist, spricht dafür, dass etwas derartig Überraschendes, Einschneidendes, Überwältigendes passiert, dass man das nicht mit normalen Sätzen, Worten in ein Schema, was alles von Anfang bis Ende genau von der Logik her passt, aufschreiben kann. Weil es alle Logik sprengt, weil es alle Naturgesetze sprengt, weil es alle Vorstellungskraft sprengt. Und diese Sprengung der Vorstellung, die spiegelt sich wieder in den Auferstehungsberichten. Ich finde das absolut auffällig, wenn man diese Berichte wirklich mal liest mit den Augen eines skeptischen Historikers. Besonders auffällig sind auch die Einzelheiten, die man drin sieht in diesen Berichten. Zum Beispiel, dass da einer vorkommt, mit Namen genannt, man weiß, wie er heißt, man weiß, wo er herkommt, nämlich ein Josef. Und der kommt aus einem Ort, der heißt Arimathea. Und dieser Josef, der hat ein ausgehauenes Grab, was noch unbenutzt war, in einem Felsen. Das heißt, es war ein reicherer Mann, denn normalerweise wurden die Leichen, gerade die Gekreuzigten, die wurden extra hängen gelassen und die kleineren Kinder sind ja nicht da, die wurden also den wilden Tieren zum Fraß oder den Aasgeiern oder den Aasfressern zum Fraß dort gelassen. Die Kreuzigung war ein politisches Abschreckungsinstrument der Römer. Und wir müssen uns vorstellen, in was für einer unheimlichen Atmosphäre sich die Menschen damals befunden haben. Steffi sprach gerade schon von Gefühlen. Wir müssen uns mal versuchen vorzustellen, was für Gefühle die Leute damals hatten. Die hatten eine unglaubliche Einschüchterung. Die waren wahnsinnig eingeschüchtert, denn die gingen durch die Gassen und guckten einmal schräg nach oben und sahen außerhalb der Stadtmauern einen Hügel. Und auf diesem Hügel, da standen Kreuze, und zwar nicht nur die drei, nicht nur von Jesus und von den beiden Verbrechern, sondern viele Kreuze. Die Römer haben ja nicht nur die drei gekreuzigt, sondern das war ihre schlimmste Schande, Strafe und Abschreckung für das ganze Römische Reich. Das heißt, da standen also unter Umständen zig Kreuze, die Längsbalken waren sowieso mal stehen gelassen und man trug immer nur den Querbalken hin. Das heißt, entweder waren sie leer oder aber es hingen Gekreuzigte tatsächlich dran. Da müssen wir uns vorstellen, die hingen da tagelang dran. Teilweise hat es auch Tage gedauert, bis sie überhaupt gestorben sind. Das heißt, die Menschen haben nicht nur den Anblick gehabt, sondern auch die Schreie gehört. Die sind also durch die Straßen gegangen, haben diesen Blick auf den Hügel geworfen und haben, wenn sie nah genug dran waren, teilweise noch stöhnen, furchtbare Schreie gehört und haben eben diesen Anblick gehabt von gefolterten, gemarterten Menschen, die an diesen Kreuzen hingen. Wie unheimlich war das? Wie einschüchternd war das? Und es vermittelt doch eine ganz klare Botschaft. Wenn du aufmuckst gegen Rom, dann landest du auch da. Das war doch die Botschaft. Eine Botschaft der Einschüchterung und der Angst und der, ja, Unheimlichkeit. Und normalerweise war es so, dass diese gekreuzigten Verbrecher, die Aufrührer, vor denen Rom Besorgnis hatte, dass sie vielleicht womöglich gegen Rom etwas initiieren, eine Stimmung erzeugen gegen Rom. Diese Gekreuzigten, die ließ man dort hängen, auch als sie schon gestorben waren. Zum, wie gesagt, Fraß für die Tiere. Hier war es anders in dem Fall von Jesus, sondern da gab es diesen Josef, das war jetzt ein kleiner Schlenker, jetzt komme ich wieder zurück zu Josef von Arimathea. Und dieser Josef, der hatte ein Grab und der sympathisierte mit Jesus und der hat gesagt zu Pilatus, können wir die Leiche haben, können wir sie bergen und dann in dieses Grab im Felsen legen. Klar war, dass es eine Leiche war. Klar war, dass Jesus wirklich tot war. Und dann sagt Pilatus, ja, mach das ruhig, kannst haben. Ne? Nimm mal in dein Grab, ist in Ordnung. So, und dann waren die bestattet, die Toten, und dann waren die auch gesichert, weil eben ein Felsstein vor dieses Grab gerollt wurde, konnten keine wilden Tiere rein, sodass eben die Bestattung in einer gewissen Würde vor sich gehen konnte. Das hat Josef von Arimathea also getan, hat die Leiche abgenommen und in sein eigenes Grab legen lassen. Und ganz kleine Nebenbemerkung, wenn jemand von uns mal das Glück haben sollte, nach Jerusalem zu kommen, ich selber war einmal da, aber blöderweise nicht so richtig an der Grabeskirche. Es gibt zwei Möglichkeiten, wo das Grab von Jesus gewesen war. Entweder das Gartengrab, das so ein bisschen außerhalb der Stadt, oder aber dort tatsächlich zentral, wo die Grabeskirche ist, eine der berühmtesten und zentralsten Kirchen in Jerusalem, heute noch zu besichtigen. Heute finden da Gottesdienste statt, Gebete und Feiern. Und man hat jetzt aber herausgefunden, durch archäologische Forschung, dass sehr wahrscheinlich, fast sicher, nach allem, was die Wissenschaft heute weiß, sehr wahrscheinlich tatsächlich genau der Ort, wo die Grabeskirche heute noch steht, im Keller befindet sich ein Gewölbe in einem Felsen, wo man der Überlieferung nach das Grab von Jesus gefunden hat. Und nach aller höchster Wahrscheinlichkeit ist es tatsächlich die richtige Stelle. Also das heißt, wenn man in Jerusalem ist, das nächste Mal, falls ich nochmal hinkommen sollte, möchte ich unbedingt ausführlich die Grabeskirche mir betrachten. Da möchte ich mir den ganzen Tag am liebsten nehmen. Denn das ist tatsächlich die richtige Stelle. Dort ist also dieses Grab gewesen. Man kann es berühren, man kann es angucken, man kann es besichtigen. Heute noch, man kann reingucken. Und dort wurde Jesus hineingelegt und ein großer Stein wurde davor gewälzt und fertig war's. Maria und die andere Maria von Magdala und die andere, blieben da. Gegenüber setzten sie sich hin und ja, wollten einfach dabei sein. Und dann haben wir den Text ja gehört eben gerade von unseren Vorlesern. Dann fällt den Religiösen auf einmal ein, pass mal auf, lieber Herr Pilatus. Pilatus war der Vertreter von Rom. Die haben doch gesagt, diese Leute, die da Jesus gefolgt sind, haben doch gesagt irgendwas von Auferstehung. Da gab es so ein Gerücht. Der hat doch behauptet, dass der nach 3 Tagen aufersteht. Nicht, dass die nachher noch behaupten, der sei auferstanden und sie klauen den Leichnam, in Wirklichkeit lassen ihn schnell verschwinden und behaupten dann wird das für Rom ja noch wieder gefährlicher. Dann gibt's einen Aufruhr und die Leute sind alle ganz begeistert und nein, das wollen wir nicht. wäre besser, wenn wir eine Wache dahinstellen. Und Pilatus sagt, ich weiß nicht, was Pilatus gedacht hat, als wir vorhin den Text gehört haben. Als er gesagt hat, ja, ihr sollt eure Wache haben, bewacht das Grab so gut es geht. Als er das gesagt hat, ich weiß es nicht, was hat er gedacht? Was für Gefühle hatte er? Können wir mal versuchen, zu überlegen, was für Gefühle hatte Pilatus? Also, bewacht das Grab so gut es geht. Ich weiß es nicht, das klingt komisch für mich, oder? Der hat die Sache nicht geglaubt. Ja, irgendwie nicht geglaubt, aber Befürchtung gehabt. Wer weiß, was da vielleicht doch hintersteckt. Ja, das ist so eine seltsame Formulierung. Und was machen die religiösen Leute? Die holen kriegen ja von Pilatus zwei römische Wachsoldaten und die gehen mit denen zum Grab und die Wachsoldaten bleiben vor dem Grab stehen. Natürlich soll das dazu dienen, einfach nur, dass der nicht geklaut wird, der Leichnam. Aber ich weiß es nicht. Der steckt ja doch mehr dahinter. Aber die religiösen Leiter haben gesagt, sicher ist sicher. Dieser Verblender, dieser Betrüger, dieser Verführer, da müssen wir doch aufpassen, dass das Volk da nicht noch mehr aufgewiegelt wird. Und Pilatus sagt, naja, lieber Ruhe halten, dann lasst das mal gut, sollt ihr haben, so gut ihr könnt. Und sie versiegeln den Stein, das ist also auch eine Sicherungsmaßnahme. Es wird ein Siegel angebracht, sodass man also weiß, falls es von außen aufgebrochen wird, sieht man es sofort. Ja, es wurde versiegelt und zwei Wachen standen davor. Wer weiß, ob da bei diesen Maßnahmen nicht doch eine Angst mit rumschwirrte, was, wenn er jetzt doch dieser besagte sogenannte Messias ist, dieser Befreier, dieser Retter, der die Menschen befreien kann. Also versiegelt und gesichert. Und dann kommt Johannes 20 und jetzt wollen wir uns das nochmal einmal angucken und da sehen wir drei verschiedene Zugänge zum Glauben. Erstmal sehen wir Maria, wir lesen das nochmal zusammen. Am ersten Wochentag nach dem Sabbat ging Maria aus Magdala zum Grab. Es war früh am Morgen und noch dunkel. Da sah sie, dass der Stein vor der Grabkammer entfernt worden war. Sie rannte zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus besonders liebte. Den berichteten sie, sie haben den Herrn aus dem Grab fortgebracht und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Einmal Maria. Dann geht's weiter, bisschen klein geschrieben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg zum Grab. Die beiden rannten zusammen los, aber der andere Jünger überholte Petrus und war als erster dort. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden da liegen, aber er betrat die Grabkammer nicht. Als Simon Petrus nachkam, ging er gleich in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden da liegen und auch das Tuch, mit dem das Gesicht von Jesus verhüllt gewesen war. Das lag aber nicht bei den Binden, es war zusammengerollt und lag an einem anderen Platz. Nun ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst am Grab angekommen war, und er sah und glaubte. Sie hatten ja die Heilige Schrift noch nicht verstanden, nach der Jesus vom Tod auferstehen musste. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Maria blieb draußen vor dem Grab stehen und weinte. Mit Tränen in den Augen beugte sie sich vor und schaute in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel. Sie trugen leuchtend weiße Gewänder und saßen dort, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einer saß am Kopfende, der andere am Fußende. Die Engel fragten Maria, »Frau, warum weinst du?« Maria antwortete, »Sie haben meinen Herrn fortgebracht und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.« Nach diesen Worten drehte sie sich um und sah Jesus dastehen. Sie wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie, »Frau, warum weinst du? Wen suchst du?« Maria dachte, es ist der Gärtner. Darum sagte sie zu ihm, »Herr, wenn du ihn fortgeschafft hast, dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will ihn zurückholen.« Jesus sagte zu ihr, »Maria.« Sie wandte sich zu ihm und sagte auf Hebräisch zu ihm, »Rabuni«, das heißt Lehrer. Jesus sagte zu ihr, »Halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater hinaufgestiegen, aber geh zu meinen Brüdern und richte ihnen von mir aus, ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.« Maria aus Magdala ging zu den Jüngern, sie verkündete ihnen, »Ich habe den Herrn gesehen«, und sie erzählte, was er zu ihr gesagt hatte. Also drei verschiedene Umgangsweisen mit diesem Phänomen, was sie dort erleben. Einmal Maria, einmal Petrus und einmal der Jünger, der sogenannte Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Wahrscheinlich Johannes, der Autor dieses Evangeliums. Drei verschiedene Zugangsweisen. Und was ich jetzt in der restlichen Zeit noch mit uns besprechen möchte, ist, wie wir in der nächsten Zeit hier eine Chance haben, Menschen einen Zugang zum Glauben aufzuzeigen und selber vielleicht einen Zugang zu finden. Was ich auffällig finde, dass Petrus und dass Maria und dass Johannes jeweils ganz unterschiedlich zum Glauben finden. Das möchte ich gerne betonen an dieser Stelle. Das zeigt uns, und es geht dann auch noch weiter bei Johannes, im Kapitel 21 ist dann noch ein gewisser Herr Thomas, ja, der ganz anders wieder zum Glauben findet. Da ist dann nachher noch ein Petrus, der dann überhaupt erst wirklich zum Glauben kommt. Der braucht ein bisschen länger. Aber was es doch zeigt ist, es gibt kein Schema F. Es ist doch eindeutig klar, dass Menschen völlig verschiedene Wege haben, wie sie zum Glauben kommen und dass es ein Prozess ist. Es ist vielmehr ein Werdegang, ein Vorgang, als ein Schnips und dann glaubt man. Johannes kommt dann noch am nächsten ran, der Jünger, den Jesus liebte. Das ist das Auffälligste, was hier also steht in Vers 8. Nun ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst am Grab angekommen war. Das heißt, er sieht also das leere Grab, geht rein, sieht die leeren Binden und dieses ist das Stichwort. Er sah und glaubte. Bei ihm ist der Punkt gekommen. Er sah und glaubte. Da hat er es erkannt. Christus ist der Herr. Christus ist der Retter der Menschen. Christus ist der Befreier von der Gottesferne, von der Getrenntheit, von sich selbst und von Gott. Er ist der, der uns wieder zusammenbringt. Er ist der, der die ganze Schöpfung letztendlich wieder heilen wird. Er ist derjenige. Da hat er es erkannt. Er sah und er glaubte. Bei Johannes ist dieser Punkt erreicht. Aber gucken wir doch nochmal eben zu Maria. Wenn wir uns nochmal Maria angucken. Sie geht zum Grab früh morgens und dann ist sie da und dann sieht sie das Gleiche. Aber sie ist vollkommen verwirrt. Sie ist vollkommen von der Rolle. Sie rennt zu Simon Petrus, zu dem anderen Jünger und berichtet sie, sie haben den Herrn fortgebracht. Wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ist nicht dieser Glaube auf einmal da, sondern Verwirrung, Unsicherheit. Das leere Grab, ja. Aber was heißt das? Und wenn wir uns dann Petrus mal angucken, dann sehen wir, Petrus rennt, das ist eine meiner Lieblingsszenen sowieso, Petrus rennt mit dem anderen zusammen los, der andere ist vor ihm, aber ich bin also ein bisschen so ein Petrus-Fan auch, ich glaube, das ist sowieso einer, der sehr sympathisch ist im Neuen Testament für viele von uns, aber Petrus ist ja immer so einer, so der total euphorisch ist und total verzweifelt ist, ne? So, und dann ist er total euphorisch und macht sich Hoffnung und rennt an dem anderen vorbei und läuft und ist schneller als der andere, überholt ihn und kommt als erster dann zum Grab. Der andere, Entschuldigung, ich habe es genau verwechselt, ihr seid super, der andere überholt ihn, weil das der Jünger ist, den Jesus liebte. Aber Petrus, ja, ich hab's total verbaselt, also total falsch rum. Petrus ist derjenige, der hinläuft, aber überholt wird von dem anderen. Aber Petrus ist derjenige, der dann als erster reinguckt. Das war der Punkt. Also ich vermute, es ist Johannes. Er bleibt dort stehen und er guckt nicht rein und er lässt das erstmal so. Vielleicht ist es auch ein bisschen für ihn Scheu oder Ehrfurcht. Aber er geht nicht einfach rein. Aber Petrus, da sehen wir dieses Wesen von Petrus, der prescht rein und geht einfach ins Grab und guckt sich das genau an. Als Simon Petrus nachkam, ging er gleich in die Grab, also der hat, als ob er nicht mehr gestoppt hat. Ne? Er sah die Leinenbinden da liegen und auch das Tuch, mit dem das Gesicht von Jesus verhüllt gewesen war. Also er geht rein, so, und dann sieht er das Tuch, dann denkt er, was liegen die Binden da, was liegen diese zusammengerollten Tücher und diese Leinengewänder? Und dann erst geht auch der andere Jünger rein, der zuerst angekommen war. Der sieht und glaubt, aber was ist denn mit Petrus? Dann kommt die Erzählung mit Maria. Und Petrus gerät erstmal ins Hintertreffen. Und erst in Kapitel 21 kommt Petrus zum Glauben, als Jesus ihn direkt anspricht. Und genauso Maria. Maria ist auch verwirrt und schockiert und weiß nicht, was los ist. Auch ein langsamer Prozess. Und wann kommt Maria zum Glauben? An einer Stelle kommt sie zum Glauben, als sie nämlich ihren Namen hört. Sie sieht Jesus auch wieder hier. Sie drehte sich um und sah Jesus darstellen. Sie wusste aber nicht, dass es Jesus war. Also sie sieht ihn, aber erkennt nicht, dass er es ist. Und dann gibt es ein Gespräch und dann gibt es diese Szene. Jesus sagte zu ihr, Maria. Und als Jesus sie mit ihrem Namen anspricht, da kommt sie zum Glauben. Und in Vers 18 sieht man dann die Auswirkungen. Maria geht zu den anderen und verkündigt, ich habe den Herrn gesehen. Also drei verschiedene Typen, von denen ich eben einen verwechselt habe, aber ihr habt das verstanden, ihr habt gut aufgepasst. Drei verschiedene Zugänge zum Glauben. Einmal Maria mit mehreren Etappen. Sie brauchte ein Gespräch und was entscheidend war, sie brauchte ihren persönlichen Namen, ausgesprochen von Jesus. Und ich frage mich, was brauchst du? Und was braucht dein Nachbar? Und was braucht dein Kollege? Und was braucht dein Familienmitglied? Vielleicht auch ein Gespräch. Vielleicht auch die Aussprache des Namens. Oder reicht es wie bei Johannes, der die Tücher sieht, der das Grab sieht und glaubt. Eine Erfahrung mit einfach nur einer Information, einem Fakt, der vor den Augen ist. Einfach die Mitteilung einer Information und du glaubst. Oder wie bei Petrus, der total euphorisch reinguckt ins Grab, aber immer noch nicht anscheinend richtig glaubt. Und in Kapitel 21 schließlich ein persönliches Gespräch mit Jesus dann hat. Also drei verschiedene Zugänge zum Glauben. Und diese Zugänge, die müssen wir wertschätzen. Und dürfen nicht denken, dass es ein Schema F gibt, dass es ein Muster gibt, dass es bestimmte Punkte gibt, die du erfüllen musst, bis du zum Glauben kommst. Oder dass wir einfach nur Informationen verbreiten und dann schnippst, dann klappt es. Sondern es ist ein einmaliger Weg. Der Weg von Maria ist nicht zu vergleichen. Zu keinem anderen sagt Jesus den eigenen Namen, nur zu Maria. Der Weg von Petrus, zu keinem anderen sagt Jesus nachher in Kapitel 21, weide meine Lämmer, nur zu Petrus. Und kein anderer hat wie Johannes gesehen und geglaubt. Jeder ist einzigartig, jeder ist unterschiedlich. Und das müssen wir wertschätzen. Und das müssen wir unbedingt ehren, diese Unterschiedlichkeit der verschiedenen Wege zum Glauben. Und die Einladung, die ich jetzt zum Schluss vor Augen malen möchte, ist einfach diese Möglichkeit, Menschen diesen Zugang zum Glauben zu geben, indem wir vier Sonntage diesen Raum öffnen für alle möglichen Zugänge, die es gibt. Vielleicht ist jemand schon lange dabei, aber hat noch nicht diesen persönlichen Jesus so erlebt, wie Petrus nachher oder wie Maria, dann ist es eine Möglichkeit. Vielleicht ist jemand, der ein Gespräch braucht, dann ist hier die Möglichkeit dafür. Das sind vier Gottesdienste. Ich weiß nicht genau, habt ihr alle schon diese Karten gesehen? Sonst wäre es ganz nett, wenn vielleicht jemand mal an alle eine Karte vielleicht verteilen würde. Dann können wir die mal so ein bisschen rumgehen lassen. Weil da möchte ich jetzt noch was zu erklären. Würdest du das machen? Ja, schmeiß einfach. Ja, genau, kann man auch schmeißen. Ich schmeiß von hier vorne auch ein paar. Natürlich. Der war gut. So, gut. Oh, warte. Warte, aber jetzt kommt die volle Ladung. Oh, Jutta hat immer noch keinen. Ah. Gut, also wir hatten das schon angekündigt und jetzt möchte ich das noch erklären, wie es aussieht, wie es ablaufen wird. Und zwar wollten wir als Gemeinde gerne eine Einladung aussprechen, Jesus nachzufolgen. Und wir haben uns überlegt, wie machen wir das? Wir wollten einen Glaubensschnupperkurs machen, so einen Anfangskurs, wie wir es schon mal gemacht haben, Alpha-Kurs oder wie auch immer, Glaubenskurs. Das hat aus zeitlichen Gründen nicht geklappt. Jetzt machen wir es so, dass wir das an 4 Sonntagen machen. Und die Struktur wird so sein, wie ihr das seht, also auf den Karten, 4 Sonntage, immer um 10.15 Uhr starten wir mit einem Gottesdienst. Und der erste Sonntag von diesen 4 ist in 2 Wochen. Nächste Woche, am Sonntag, ist mein Kollege Ralf Zintara aus Bremen-Walle hier und wir machen also einen Predigttausch im Rahmen des Landesverbandes. Ich bin in Walle und er ist hier. Deswegen ist mir das wichtig, dass jetzt nochmal möglichst ihr also so viel wie möglich mitkriegt davon, denn wir sehen uns dann in dieser Zusammensetzung in 2 Wochen erst wieder hier am Sonntag. Und dann ist schon dieser erste Glaubenskurs Sonntag. Das heißt, jetzt haben wir 2 Wochen Zeit, um Menschen einzuladen. Wir haben von den Karten also reichlich, da liegen auch 2 Stapel vorne noch. Und um 9:45 starten wir mit einem Gottesdienst, wie das diejenigen, die hier öfter herkommen, gewohnt sind. Er wird sicherlich ein bisschen interaktiver sein. Es wird so sein, dass es auch sehr wahrscheinlich Stationen gibt. Das ist immer ein bisschen vom Raum her schwierig, weil wir nicht so viel Platz haben. Aber es wird die Möglichkeit geben, auch so Gebetsstationen aufzusuchen während des Gottesdienstes. Und dann gibt es im Gottesdienst eine Einheit eines Glaubenskurses, eine Grundinformation von mir. Und dann, nach dem Gottesdienst, werden wir Gesprächsgruppen bilden für die Leute, die das Gehörte vertiefen wollen, die sich darüber austauschen wollen, die noch mehr darüber wissen wollen, die wissen wollen, was die anderen darüber denken, die wissen wollen, wie es Menschen geht, die das noch gar nicht kennen oder die wissen wollen, wie es Menschen geht, die schon lange mit Jesus unterwegs sind. Und diese Gruppen werden gebildet. Und da würde ich euch auch gerne bitten, heute sich einzutragen, wenn ihr bei so einer Gruppe mitmacht, dass ihr euch hinten auf der Liste eintragt, ja, ich bin bereit, nach diesem Gottesdienst, der etwa eine Stunde geht, dann noch die Gesprächsgruppe mit zu machen, um das Gehörte zu vertiefen, etwa eine halbe Stunde. Und nach diesen Gesprächsgruppen gibt es dann gemeinsames Mittagessen. Und dieses Mittagessen ist so gedacht, dass wir alle was mitbringen. Nach bewährter Manier, wir bauen ein Buffet auf und fast im Prinzip ähnlich wie heute, dass wir zusammen Mittagessen, so wie das bei diesen Schnupperkursen eigentlich so üblich ist. Also 4. Mai, in 2 Wochen ist der erste. Was bitte? Also die nicht in die Gesprächsgruppen gehen dürfen eigentlich nicht mit Mittagessen, weil was sollen die in der Zeit machen? Also die können ja nicht hier eine Dreiviertelstunde rumstehen. Okay? Deswegen wäre das Mittagessen eigentlich nur für die, die in den Gesprächsgruppen auch bleiben. Denn sonst müssten die anderen einfach nur hier vor der Haustür regungslos eine Dreiviertelstunde stehen oder eine halbe Stunde. Und das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Also die Frage tauchte schon auf, deswegen wäre es mir lieb, wenn so viele wie möglich von euch auch bereit wären, an den Gesprächsgruppen teilzunehmen. Jetzt denken vielleicht manche, oh, das ist ja wieder noch ein Termin. Ich bin sowieso schon immer gestresst und habe zu viel und jetzt ist noch ein Termin. Aber man muss bedenken Folgendes. Es sind Sonntage. Es ist etwas Entspannung, sowieso normalerweise, wenn man jetzt nicht gerade Schichtdienst arbeitet. Und man muss bedenken, es ist mit Mittagessen. Du musst es natürlich selber mitbringen. Da hast du auch wieder recht. Ja, also es ist wieder so ein kleiner Haken dabei. Das ist richtig. Aber wenn du jetzt zu Hause essen würdest, müsstest du ja auch irgendwas machen. Also hast du jetzt auch wieder nicht so den Nachteil. Du kannst es auch mitbringen. So, und dann kann man höchstens noch sagen, ja gut, das, was zusätzlich noch dazukommt, sind die Gesprächsgruppen. Ja, aber wir machen den Gottesdienst natürlich auch knapp und kurz, damit wir Zeit für das Gespräch haben. Dieses Gespräch in den Gruppen ist eigentlich das Wichtigste. Und mir wäre es also total lieb, wenn geradezu am liebsten alle, die irgendwie halbwegs an diesen 4 Sonntagen können, wenn die in diesen Gesprächsgruppen dabei wären. Und ich brauche auch noch Gesprächsgruppenleiter, das sage ich jetzt auch gleich nochmal so offen dazu. Hab schon einen gefragt, aber mal sehen, ob noch 2, 3 andere dazukommen. Aber da es eben sonntags ist, ist es kein kompletter Zusatztermin. Ja? Und deswegen die Einladung und die Bitte, doch sich darauf einzulassen. Und es ist auch ziemlich entspannt von den Terminen her. Also 4. Mai ist ja jetzt in 2 Wochen, aber dann erst 1. Juni wieder. Und dann erst Ende Juni, 29. Juni, und dann erst Ende Juli, also 27. Juli. Es sind also 4 Sonntage. Und da ist einfach die Einladung und die Bitte, sich dran zu beteiligen, sich hinten in der Liste einzutragen. Auch wer praktisch mithelfen würde, ist herzlich willkommen, mit die Tische abzubauen und aufzubauen. Bei der Gelegenheit vielen Dank übrigens an Vicky, und wen ich da noch unten gesehen habe, weiß ich jetzt gar nicht. Ihr habt die Küche, glaube ich, gemanagt, ne? Also man kann sie, ja, ich wollte jetzt niemanden herausgreifen, also vielen Dank eigentlich an alle, die da unten die Küche gemanagt haben heute. Das war nicht eingeteilt, das habt ihr einfach so gemacht, also vielen Dank. Jedenfalls, ja, genau. Jedenfalls möchte ich noch ganz kurz jetzt, damit ihr die Struktur habt, ist, glaube ich, deutlich geworden. Gottesdienst, Gesprächsgruppen, Mittagessen. Damit ihr jetzt aber auch wisst, was es überhaupt für ein Inhalt ist, ja, um den es da geht, will ich nochmal kurz erklären, worum es sich handelt. Und zwar handelt es sich um ein Material, das die Gottesdienstforschungsstelle entwickelt hat in Greifswald um Professor Michael Herbst herum, wem das was sagt. Dieses Kursmaterial nennt sich Emmaus, dein Weg mit Gott. Dieses Material habe ich jetzt mit den Bibelbeutlingen, also unserem Teenager-Bibelkreis, durchgearbeitet. Wir sind noch nicht ganz am Ende, aber fast. Und wir haben da eigentlich, ich jedenfalls, ich weiß nicht, was die Teenies sagen, aber ich habe da gute Erfahrungen mitgemacht, und ich muss ja auch irgendwie damit einverstanden sein. Mir hat das gefallen, mir hat das Spaß gemacht. Und es ist ein wirklich gutes Material, weil es die unterschiedlichen Zugänge zum Glauben stehen lässt und weil es nicht dieses Schema F vorgibt. Und weil es eben ganz stark auf Interaktion und Gespräch und Auseinandersetzung mit der persönlichen Geschichte Wert legt. Und dieses Material werden wir also verwenden. Und wenn, ja, wenn du mal überlegst, wen könnte ich einladen? Hat das überhaupt Zweck, jemanden einzuladen? Jemandem so eine Karte zu geben? Vielleicht auch zu schreiben? Mit einer Postkarte drauf? Mit einer Adresse und sagen, vielleicht jemanden, den ich lange nicht in der Gemeinde gesehen habe, auch jemand, der dazugehört, aber der lange nicht hier war, einzuladen und zu sagen, hey, wir machen 4 besondere Gottesdienste, willst du nicht mitkommen? Mit Gesprächsgruppen und Mittagessen. Ja, ich koche auch was ein bisschen für dich mit, du brauchst nicht mit, noch nicht mal Mittagessen mitbringen. Hat das überhaupt Sinn? Bringt das überhaupt was? Dann möchte ich betonen, dass heute Ostern ist und dass wir heute die Auferstehung von Jesus feiern und dass heute Neustart sein kann. Für jeden. Für dich und für unsere Nachbarn. Und wenn wir uns immer nur, wenn wir denken, unsere Erfahrungen sind maßgeblich, weil wir die Erfahrung gemacht haben, mein Nachbar, meine Kollegin kommt zu sowas nicht, dann letztendlich verleugnen wir Ostern. Dann verleugnen wir die Auferstehungskraft von Jesus. Wenn wir meinen, dass unsere Erfahrung, unsere schlechten Erfahrungen, unsere Resignation, unsere Gedanken, dass wir denken, ach, sie kommen ja eh nicht, ach, die Menschen glauben ja eh nicht, ach, die interessieren sich ja eh nicht dafür. Wenn wir meinen, dass das der Maßstab ist, dann verleugnen wir Ostern. Nicht theoretisch, aber praktisch. Ja, ist das zu hart, dass ich das so sage? Aber ich sage es für mich, es ist zu hart. Es ist zu hart, aber es ist für mich. Es ist zu einfach dargestellt, okay. Es ist zu hart. Ich will es jetzt nicht weicher formulieren, aber was ich damit sagen will, ist, dass wir, wenn Jesus den Tod besiegt hat, wenn Jesus auferstanden ist, dass wir ihm alles zutrauen dürfen. Vielleicht so positiver formuliert, ja? Wir dürfen ihm alles zutrauen. Wenn er das Schlimmste, was es auf der Welt gibt, den Tod, wenn er den besiegt hat, dann dürfen wir ihm auch zutrauen, dass er unseren hartnäckigen Nachbarn, unseren hartnäckigen Kollegen und ja Menschen, für die wir völlig vergessen haben schon, dass er für die neues Leben hat. Darum bitte macht im Geist eine Liste, macht vielleicht wirklich mit dem Stift eine Liste, Familienmitglieder, Kollegen, Nachbarn, Freunde, für wen kann ich beten? Wem kann ich eine Einladung geben? Wem kann ich eine Karte geben? Und wen kann ich vielleicht mit dem Auto abholen und mich verabreden und sagen, ich hole dich ab, wenn du willst, können wir zusammen hinfahren, und dann gibt es dieses Mittagessen, diese Gesprächsgruppen und diese Möglichkeit des Zugangs zum Glauben an Jesus. Das muss man auch ganz deutlich sagen, darum geht es. Das ist jetzt nicht irgendwie von hinten durch die Brust, sondern das ist ganz direkt und ganz einfach. Information. Und guck mal, was das überhaupt ist für eine Gemeinde. Also diese Bitte und diese Einladung und ja, auch diese Aktivierung der Auferstehungskraft von Jesus. Das ist die Einladung, das ist die Bitte und die Botschaft heute Morgen. Und dein eigener Weg, vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, nochmal deinen eigenen Weg zu reflektieren und zu betrachten. Was hast du gebraucht, um zum Glauben an Jesus zu kommen, wenn du an Jesus glaubst? Wenn du noch nicht an Jesus glaubst, dann stell dir die Frage, was brauchst du, um an Jesus zu glauben? Ich weiß, was ich brauchte. Ich brauchte verschiedene Begegnungen, brauchte ganz wichtig waren Menschen bei mir, Freunde, speziell eine Person, der ich viel zu verdanken habe, die in meiner Stadt wohnte und die mir gezeigt hat, dass Christen irgendwie ja auch nette, normale Menschen sind. Das klingt jetzt komisch, aber ich habe schlechte Erfahrungen gemacht in der Jugend und durch sie habe ich dann gemerkt, es geht auch anders. Und das war für mich wichtig. Aber für mich war auch wichtig die Herausforderung eines Evangelisten, der gesagt hat, Tobias, also der hat nicht meinen Namen gesagt, aber das habe ich so gehört, du musst zu Jesus entweder ja oder nein sagen. Du kannst nicht vielleicht oder mal sehen oder später sagen. Du sagst entweder ja oder nein. Das war für mich wichtig und dann war das für mich eine Herausforderung, ja zu sagen. Ich brauchte diese Ansprache, ich brauchte diese Herausforderung. Ich brauchte diese Freundin, ich brauchte diese Herausforderung. Ich brauchte diese Menschen, die mir geholfen haben. Ich brauchte das Vorbild von meinen Eltern, die schon als Kind für mich den Glauben vorgelebt haben. Ich brauchte verschiedene Menschen, ich brauchte verschiedene Begegnungen, verschiedene Gespräche und Ansprachen. Was brauchst du? Was hast du gebraucht? Maria, Petrus, Johannes haben jeweils was Unterschiedliches gebraucht. Darüber lass uns nachdenken und lass uns das vom Geist Gottes geschenkt schenken lassen, dass wir Namen in den Sinn bekommen, die mehr als Namen sind, weil das Menschen sind und weil die verloren gehen, verloren gegangen sind, vielleicht uns in dem Sinne und vielleicht aber auch Gott verloren gegangen sind. Und wir dürfen und wir können Gott helfen, sie wiederzufinden. In Jesu Namen. Amen.